NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Das sind unsere Themen. Gibt es einen Bildungsnotstand an Deutschlands Grundschulen? Dazu auch der Kommentar. Der Streit um die Sitzordnung im neuen Bundestag ist vorerst beigelegt. Air Berlin pleite, im Luftverkehr drohen Kapazitätsengpässe. Die EU-Innenminister beraten über Schengen und weitere Grenzkontrollen. Ein europäischer Erdüberwachungssatellit ist erfolgreich gestartet und zwei goldene Studenten-Oscars für Deutschland in Hollywood. Außerdem die neue Iran-Strategie aus dem Weißen Haus, noch keine Kündigung des Abkommens. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Die Grundschulen in Deutschland sind so etwas wie das Stiefkind in der Bildungspolitik. Deshalb hat die Kultusministerkonferenz eine Erhebung in Auftrag gegeben, die die Leistungen der Viertklässler in Mathematik, beim Zuhören und in der Rechtschreibung 5 Jahre lang untersuchte. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Julia Barth fasst zusammen.
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz braucht nur wenige Worte, um den aktuellen Bildungstrend zusammenzufassen.
Die Ergebnisse sind ernüchternd.
Und das nicht nur, weil sich Baden-Württemberg, das Land, in dem Susanne Eisenmann Bildungsministerin ist, im Ländervergleich besonders verschlechtert hat. Sorgen macht ihr und ihren Kollegen vor allem der bundesweite Trend bei der Rechtschreibung der Grundschüler. Petra Starnert, die Leiterin des Instituts, das den Bericht erstellt hat, rechnet vor, dass rund 22% der Grundschüler nicht einmal mehr die Mindestanforderungen erfüllen. Nur gut die Hälfte beherrscht den Orthographie-Regelstandard.
Hier erreichen im Jahr 2016 um 10 Prozentpunkte weniger Schülerinnen und Schüler den Regelstandard als noch im Jahr 2011.
Überdurchschnittlich schlecht sind die Werte in Bremen und Berlin, gefolgt von Niedersachsen und Hamburg. Auch im Zuhören im Fach Deutsch zeigt sich ein Negativtrend. Nach Baden-Württemberg und Bremen haben sich die Schüler hier vor allem in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen deutlich verschlechtert. Was die Lesekompetenz betrifft, ist die Entwicklung nicht ganz so dramatisch. In Hamburg und Schleswig-Holstein konnten die Schüler ihre Leistungen sogar verbessern. Anders sieht es im Fach Mathematik aus. Vergleicht man die Leistungen der Schüler im Jahr 2016 mit der Erhebung von 2011, spricht Petra Stannert hier, höflich formuliert, von einem
ungünstigen Trend, bezogen jetzt auf den Regelstandard. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler hat sich reduziert um 6 Prozentpunkte. Und wir haben hier auch wiederum 6 Länder, in denen wir ebenfalls eine signifikante Reduktion dieses Anteils haben von bis zu 10 Prozentpunkten.
Sprich, in Baden-Württemberg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Schüler, die den Regelstandard in Mathe erreichen, deutlich geringer geworden. Mit der Begründung für diese Entwicklung tun sich die Kultusminister schwer. Eine Ursache sehen sie darin, dass sowohl der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund gestiegen ist, als auch der von Kindern mit Förderbedarf in Regelklassen, Stichwort Inklusion.
Und die Heterogenität der Schülerschaft macht es anspruchsvoller, Unterricht so zu gestalten, dass er alle erreicht.
Vergleicht man, wie sich die Leistungen der Schüler mit und ohne Zuwanderungsgeschichte entwickeln, haben sich die Grundschüler zwar in beiden Gruppen verschlechtert.
Aber die eine Gruppe ist zusätzlich noch größer geworden, nämlich jene mit dem Migrationshintergrund. Und deswegen hat das Ansteigen der Migranten in der Anzahl sehr wohl das Ergebnis stark beeinflusst.
Sagt Thies Rabe, Bildungsminister in Hamburg. Jetzt reflexartig mehr Lehrer oder mehr Geld zu fordern, um den Negativtrend zu stoppen, davon halten die Kultusminister allerdings nichts. Denn sie vermuten, dass die Ursachen je nach Bundesland höchst unterschiedlich sind. Deshalb will nun jeder genau analysieren, woran es gelegen hat und dann erst Konsequenzen ziehen.
Was also läuft falsch an unseren Grundschulen? Hören Sie den Kommentar am Echo des Tages von Dagmar Pepping.
Sind Schüler in Bremen dümmer als in Hamburg? Wohl kaum. Bleibt die Frage, warum die Viertklässler von der Wese auch bei diesem Bildungsvergleich wieder auf dem letzten Platz liegen. Wie üblich gefolgt von Berlin. Während sich ihre Altersgenossen von der Elbe wirklich gut entwickelt haben, wie die Forscher des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, kurz IQB, festgestellt haben. An der Zusammensetzung der Klassen kann es kaum liegen. Der Anteil der Schüler mit einem Zuwanderungshintergrund ist in beiden Stadtstaaten ähnlich hoch. Liegt es also am fehlenden Geld, dass Bremen so viel schlechter abschneidet als das wohlhabendere Hamburg? Nein. Denn wäre Geld entscheidend für Bildungserfolg, ließe sich der Absturz des reichen und erfolgsverwöhnten Baden-Württemberg im Ländervergleich nicht erklären. Woran entscheidet sich also Lernerfolg? Offenkundig an der Qualität des Unterrichts. Hamburg hat sich nach dem PISA-Schock auf einen mühevollen, aber richtigen Weg gemacht. Qualitätsmonitoring heißt das Zauberwort. Wie sieht es in jeder einzelnen Schule aus? Wie haben sie sich bei Leistungsvergleichen entwickelt? Wo gibt es Handlungsbedarf? Wo ist zusätzliche Unterstützung für einen guten Unterricht notwendig? Diese Fragen werden in Hamburg zielgerichtet beleuchtet und dann angegangen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz hat es heute so auf den Punkt gebracht. Viel hilft viel, sei in der Bildung nicht die richtige Antwort. Susanne Eisenmann muss es wissen, denn sie ist die Kultusministerin im Absturzland Baden-Württemberg. Die CDU-Politikerin blickt neidisch auf Hamburg. Ein solches Instrumentarium wie dort habe sie in ihrem Land nicht zur Verfügung. Das müsse nun aber kommen. Mehr Qualität im Unterricht. Ausgereifte Konzepte, insbesondere bei der Sprachförderung. Dazu eine gezielte Förderung eines jeden Schülers. Das wird umso wichtiger, weil immer mehr Kinder aus geflüchteten Familien bald in die Schulen kommen. Auch die fortschreitende Inklusion von Schülern mit Handicaps verlangt den Lehrern und Schulen viel ab. Die Herausforderungen für einen guten Unterricht werden also noch weiter wachsen. Eines muss in Deutschland endlich aufhören: die stiefmütterliche Behandlung von Grundschulen. In diesen frühen Jahren wird der Grundstein für den Bildungsweg eines Kindes gelegt. Warum aber verdienen Lehrer an einer Grundschule deutlich weniger als Kollegen an weiterführenden Schulen? Warum erhalten Grundschullehrer oft weniger Anerkennung für ihre Arbeit als Gymnasiallehrer? Guter Unterricht hat nicht nur mit guten Konzepten und Qualitätsmonitoring zu tun, sondern auch mit der Motivation der Lehrer.
Dagmar Pepping kommentiert im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Am 24. Oktober kommt der neu gewählte Deutsche Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Noch nie gab es so viele Abgeordnete, 709. Eigentlich hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe der noch regierenden Großen Koalition die Auflage erteilt, durch eine Wahlrechtsänderung eine Überdehnung des Parlaments zu verhindern. Es kam bekanntlich anders. Es ist nun das größte frei gewählte Parlament der Welt. Und heute gab es endlich eine Einigung nach heftigem Streit über die neue Sitzordnung, denn die FDP wollte in keinem Fall neben der AfD-Fraktion sitzen. Anja Günther über die Entscheidung des sogenannten Vorältestenrates.
Es war ein langes Hin und Her, von rechts durch die Mitte, nach links und wieder zurück. Jetzt kommt doch alles so, wie es der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert, CDU, von Anfang an vorgeschlagen hatte. Vom Rednerpult aus gesehen soll die AfD im Bundestag ganz rechts sitzen. Es folgen von rechts nach links, dann zunächst die FDP, danach CDU/CSU, Grüne und SPD sitzen in der Mitte und die Linken ganz links außen. Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, sagte nach der Sitzung des Vorältestenrates, die Arbeitsatmosphäre sei sachlich gewesen.
Weil jeder und jedem von uns daran gelegen ist, Klarheit darüber zu haben, wie die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages vernünftig und in einem angemessenen Rahmen auch stattfinden kann. Und davon war die Sitzung geprägt.
Die FDP ist von der Bundestagssitzordnung nicht sonderlich begeistert. Die Liberalen hatten einen Platz in der Mitte des Parlaments für sich beansprucht und argumentiert, die spiegele ihre politische Positionierung wider. Die sei links von der Union und nicht links von der AfD. Weil sich die Fraktionen nicht einigen konnten, sprach Lammert das letzte Wort. Der Parlamentsgeschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, zeigte sich mit dem Beschluss zufrieden.
Ich bin damit voll einverstanden. Das bildet das traditionelle Bild der Parteien ab. Und im zweiten Teil ist es sowieso wichtig, dass wir endlich in die Gänge kommen, dass die Sandkastenspiele der FDP da aufhören und die sich endlich darauf konzentrieren können, eine Regierung zu bilden.
Ein Parteisprecher der FDP erklärte, die Sitzordnung sei akzeptabel, zumindest für die konstituierende Sitzung des Bundestages am 24. Oktober. Dass sich die Sitzordnung danach aber noch einmal ändert, ist unwahrscheinlich, weil die Mehrheit der Bundestagsfraktionen zustimmen müsste. Grüne, Linke, AfD sowie Union und SPD sind aber mit der Sitzordnung zufrieden. Der Vorältestenrat des Bundestages wird sich allerdings noch mit einigen offenen Fragen beschäftigen müssen, bevor er sich wieder auflöst. Denn das informelle Gremium existiert nur wenige Wochen, in der Zeit zwischen einer Bundestagswahl und der konstituierenden Sitzung des Bundestages. Danach übernimmt der Ältestenrat. Unbeantwortet ist nach wie vor die Frage, wie viele Bundestagsvizepräsidenten die 6 Fraktionen stellen dürfen. Jede Fraktion einen oder die beiden großen, Union und SPD, wie bisher jeweils 2. Carsten Schneider sagte dazu:
Wir wollen keine Übervorteilung, sondern das, was allen Fraktionen nach Stärke auch zusteht.
Offen ist auch, wo genau die einzelnen Fraktionen ihre Sitzungssäle haben werden. Im 3. Stock des Reichstagsgebäudes jedenfalls ist es zu eng für alle 6. Die Lösung des Problems ist vertagt auf die kommende Woche. Dann trifft sich der Vorältestenrat zum nächsten Gespräch.
Die Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin dürfte das Fliegen innerhalb Deutschlands und auf vielen europäischen Strecken künftig teurer machen. Und rund 200.000 Kunden besitzen jetzt wertlose Tickets für den abgesagten Winterflugplan. Die deutsche Lufthansa will den Betroffenen Ausweichangebote zu fairen Preisen machen. Arne Bartram meldet sich aus Berlin.
Ende des Monats ist Schluss. Am Freitag, den 27. Oktober, wird zum letzten Mal ein Flieger mit der Kennziffer AB in Berlin landen. Danach wird aus AB in der Regel EW für Eurowings. Die Muttergesellschaft Lufthansa übernimmt ab November insgesamt 81 Maschinen von Air Berlin. Auch wenn der Deal schon seit langem ausgehandelt wurde, zu Beginn wird wohl noch nicht alles glatt laufen, glaubt selbst Lufthansa-Chef Carsten Spohr.
Wahrscheinlich auch nicht mit nahtloser Operation, weil wir schon jetzt alle Register ziehen, um einen Teil der Flugzeuge, die wir übernehmen, auch über den 1. November in der Luft zu halten. Auch das wird mit allen nicht gelingen.
Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands wickelt man eben nicht so einfach nebenbei ab. Bereits ab diesem Sonntag fliegt Air Berlin keine Langstrecken mehr. Die Lufthansa hat darauf aber schon längst reagiert, sagt David Haase, Herausgeber des Branchenportals Airliners.de.
Zum Beispiel zwischen Berlin und Frankfurt fliegen jetzt ab und zu auch Jumbojets. Das ist ganz sicherlich eine direkte Folge dessen, dass die Air Berlin hier ab Berlin die Langstrecken eingestellt hat und die Leute eben anders jetzt in ihren Urlaub fliegen. Und das passiert ganz, ganz stark dann eben über die Lufthansa-Drehkreuze. Eins davon ist Frankfurt und deswegen braucht man da neue Kapazitäten.
Vor allem in der Übergangszeit könnte es bei den Flugkapazitäten tatsächlich zu Engpässen kommen, schätzt der Branchenkenner. Das sollte aber nicht allzu lange dauern, denn der Markt werde das mit der Zeit ausgleichen. Und auch Lufthansa-Chef Spohr hat schon Nachbesserungen angekündigt.
Wir werden diese Lücken langstreckenmäßig füllen, sobald es logistisch operationell geht. Wir werden hier bis zu 15 Kurzstreckenflugzeuge nach Berlin bringen, um einen Großteil der Air-Berlin-Strecken in Europa und innerhalb von Deutschland zu ersetzen.
Reibungsloser könnte es bei den Air-Berlin-Töchtern funktionieren, die sich die Lufthansa ebenfalls gesichert hat. Viele Verbindungen des Ferienfliegers Niki und der Regionalflotte von LGW werden bestehen bleiben, erwartet David Haase.
Von daher werden diese ganzen Ferienflugdestinationen, wie zum Beispiel Mallorca, weitergeführt. Die Luftfahrtgesellschaft Walter, die auch übernommen wurde, fliegt in erster Linie innerdeutsch, aber auch einige innereuropäischen Destinationen an. Auch diese Flüge werden weitergeführt.
Und auch für einige Verbindungen, die wegfallen werden, gibt es schon neue Interessenten, vor allem für Flüge von Berlin aus.
Die LOT wird wieder nach Warschau fliegen zum Beispiel. Es gibt auch schon wieder neue Anbieter für die New York-Verbindung. Die Delta wird wieder kommen. Auch Lufthansa hat gesagt, dass sie einen New York-Flug von Berlin aus wieder aufnehmen wird. Für Düsseldorf hat die Lufthansa-Gruppe für die Eurowings auch sehr, sehr viel angekündigt jetzt gerade. Also da wird sicherlich sehr, sehr viel wieder neu mit ins Portfolio kommen.
Die meisten Verbindungen, die jetzt wegfallen, werden also langfristig von anderen übernommen. Kurzfristig wird es aber Engpässe geben. Außerdem bleibt den meisten Fluggästen noch ein Nachteil. Branchenkenner Haase rechnet mit steigenden Ticketpreisen.
In Luxemburg berieten die EU-Innenminister heute über den Aufbau eines gemeinsamen Asylsystems sowie um die zeitliche Verlängerung von Grenzkontrollen im Schengen-Raum angesichts einer veränderten Sicherheitslage nach mehreren Terroranschlägen. Sebastian Schöbel zu den Ergebnissen, die weiter unterschiedliche Positionen der Mitgliedsländer zeigen.
Estlands Innenminister Andris Anfeld, dessen Heimatland gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat, wollte erst einmal etwas klarstellen. Die Gerüchte über den Tod des Schengen-Raums seien übertrieben, so Anfeld. Man bereite lediglich Änderungen des Schengen-Kodex vor, auf Basis von Vorschlägen der EU-Kommission.
To strike the right balance,
um die richtige Balance zwischen Reisefreiheit und innerer Sicherheit zu finden. Was allerdings in der Praxis bedeutet, Grenzkontrollen, die mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, wegen der hohen Zahl an Flüchtlingen eingeführt haben, bleiben bestehen. Nur jetzt mit einem anderen Argument, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière erklärte.
Der Grund dafür ist die angespannte Sicherheitslage im europäischen Gefahrenraum im Blick auf den internationalen Terrorismus und der weiterhin mangelhafte Schutz der europäischen Außengrenzen.
Terrorgefahr also, aber eben doch in Kombination mit Zuwanderung. Bis Mai 2018 will Deutschland seine Grenzkontrolle nun aufrechterhalten. Frankreich, Dänemark, Schweden, Norwegen und Österreich ebenso. Die EU-Kommission hat auf Druck von Deutschland und Frankreich vorgeschlagen, die Terrorgefahr als Argument für Grenzkontrollen in den Schengen-Kodex aufzunehmen. Allerdings für maximal 3 Jahre.
Wir begrüßen das im Grundsatz, auch wenn in den Details sicher noch einiges zu verhandeln sein wird,
sagt der Bundesinnenminister de Maizière. Er fordert allerdings die Möglichkeit, Grenzkontrollen über einen Zeitraum von bis zu 4 Jahren. Die Kommission aber will nun erst einmal die aktuell von Deutschland angekündigten Kontrollen überprüfen, kündigte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos an und fügte gleich hinzu,
Internal border controls cannot become
diese internen Grenzkontrollen dürfen nicht der Normalzustand werden. Definitiv nicht.
Definitely not.
Beim zweiten großen Thema, der Reform des europäischen Asylsystems, sind die Innenminister allerdings kaum vorangekommen. Eigentlich sollte bis Ende des Jahres die sogenannte Dublin-Verordnung angepasst werden, inklusive neuer Absprachen zur Verteilung von Asylbewerbern auf alle EU-Länder. Zumindest bei der Registrierung von Asylbewerbern, inklusive Fingerabdrücken, sei man zwar weiter so de Maizière.
Aber nach wie vor ist das Thema der gemeinsamen Solidarität ein schwieriges Thema.
Weil sich einige Länder weigern, überhaupt Asylbewerber aufzunehmen. Ob die Dublin-Reform also wie geplant bis Ende des Jahres fertig sein wird, bleibt weiter unklar. Zumindest beim Aufbau legaler Migrationswege nach Europa, also der Umsiedlung von Flüchtlingen aus Lagern außerhalb der EU, gibt es Fortschritte, so EU-Kommissar Avramopoulos. 25.000 Plätze seien von den Mitgliedsländern schon angeboten worden. 50.000 Plätze seien aber das Ziel, so der Grieche. Dafür habe die EU bereits eine 500 Millionen Euro Unterstützung bereitgelegt. Bis Oktober erwarte man also weitere Zusagen, so Avramopoulos. Und zwar vor allem von Ländern, die bisher noch gar nicht mitgemacht haben. Heißt vor allem Polen und Ungarn.
Seit genau 11.27 Uhr ist der 6. Satellit des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus im All. Eine russische Trägerrakete hob mit dem Satelliten Sentinel-5P an Bord planmäßig von einem Kosmodrom in Nordrussland ab. Die Sentinel-Satelliten sind nach dem englischen Wort für Wächter benannt.
Die Rokot-Rakete steigt in Plesetsk in Nordrussland in den Himmel auf. In den Niederlanden wird gejubelt. 9 Jahre sind vergangen, seit sich Experten im Forschungs- und Technologiezentrum der Europäischen Weltraumagentur ESA in Noordwijk zum ersten Mal zum Brainstorming trafen. Klimawandel, Ozon und Luftverschmutzung durch Industrie und Verkehr und deren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen, darum ging es Projektleiter Kevin McMullen. Das Tropomi-Instrument im Satelliten könne zum Beispiel das Treibhausgas Methan nachweisen, aber auch Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub vom Erdboden bis in 10 Kilometer Höhe seien messbar. Wir nehmen das Sonnenlicht. Das wird von der Erde reflektiert und geht durch die Atmosphäre. Alle Gase absorbieren, nehmen Strahlen auf besondere Art und Weise in sich auf. Das schauen wir uns dann genauer an. Dadurch können wir sagen, welches Gas in der Atmosphäre ist. Und weil das Gerät so genau arbeitet, können wir dann sagen, wo die Verschmutzung ist. Wir können die Quellen identifizieren. Projektleiter Kevin McMullen aus Cork in Irland will so der Politik Entscheidungshilfen liefern. Das habe es bereits gegeben, als Forscher mithilfe von Satelliten das Ozonloch über der Antarktis nachwiesen und die Politik den Gebrauch von Fluorchlorkohlenwasserstoff zum Beispiel in Kühlschränken verbot. Heute gäbe es andere Probleme, so McMullen. Es gibt den Klimawandel, ohne Zweifel. Und für die Leute, die das nicht glauben, brauchen wir mehr Daten. Mit Tropomi können wir zum Beispiel viel besser herausfinden, woher eine Verschmutzung kommt. Also wir besorgen die Daten und stellen sie zur Verfügung. Aber dann sind natürlich die Regierungen dran und sie müssen politisch reagieren. Josef Aschbacher, ESA-Direktor für Erdbeobachtung, spricht von einer revolutionären Mission, die heute auf den Weg gegangen ist. Allein die Auflösung sei mehr als 10-mal besser als das, was bisher von Satelliten geleistet werden konnte.
Es gibt nichts Vergleichbares, nicht einmal in Amerika, was normalerweise immer unser großes Vorbild ist. Europa baut mit Copernicus das beste System auf.
Die bisher aktiven Copernicus-Satelliten schauen aufs Land, auf die Meere und aufs Eis auf der Erde. Heute ist also ein Atmosphärenbeobachter gestartet. Die Kosten von Sentinel-5P belaufen sich alles in allem auf 240 Millionen Euro. Die Daten sollen letztendlich auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und beispielsweise über eine App frei abrufbar sein. Erste Messergebnisse werden frühestens in einem Monat erwartet, wenn alle Systeme laufen. Mindestens 7 Jahre lang soll der Satellit Daten liefern. Die Macher hoffen, dass er sogar länger durchhält.
Bernd Großheim berichtete. In Beverly Hills wurden die diesjährigen Studenten-Oscars vergeben. Das macht die Oscar-Akademie seit 1972 und ehrt damit Talente aus dem Ausland und den USA. 2 Gewinner kommen in diesem Jahr auch aus Deutschland. Katja Benrath von der Hamburger Media School und Johannes Preuß von der Filmakademie Baden-Württemberg gewannen jeweils einen Studenten-Oscar in Gold. Nicole Marquardt hat sich nach der Verleihung mit ihnen unterhalten.
Als alles überstanden ist, sehen die beiden deutschen Preisträger Katja Behnrath und Johannes Preuß überglücklich und sehr, sehr erleichtert aus.
Es war fantastisch. Wir waren überrascht. Die Goldgewinner wurden gleich als Erste aufgerufen. Damit hätte ich nie gerechnet. Und wir haben es gewonnen.
Behnrath von der Hamburg Media School konnte sich in der Kategorie internationaler Kurzspielfilm gegen Filme aus den Niederlanden und der Schweiz durchsetzen. In ihrem Film Vatu Vote All of Us geht es um die wahre Geschichte eines Terroranschlags auf einem Bus, bei dem eine kleine Gruppe Christen von Muslimen in Schutz genommen wurde. Rund ein Jahr dauerte die Arbeit an dem Kurzfilm. Zuweilen keine leichte Aufgabe, wie die Lübeckerin erzählt.
Es hat von Zeit zu Zeit wahnsinnig viel Kraft gekostet, weil gerade beim Drehen und auch in Kenia, es war wenig Zeit für Schlaf und alles, was passieren konnte, ist passiert. Zwei Tage vor Dreh wurde die Kamera gestohlen. Am letzten Drehtag saß plötzlich der Hauptdarsteller im Knast und den mussten wir wieder rauskriegen. Solche Dinge und der ganz normale Wahnsinn vom Set halt. Sowas wie Generator fällt aus, wenn man ihn eigentlich braucht oder kein Trinkwasser in der Wüste oder zu wenig für 120 Leute. Es war viel los.
Und noch ein Studenten-Oscar in Gold ging nach Deutschland. Johannes Preuß von der Filmakademie Baden-Württemberg war als einziger in der Kategorie internationale Dokumentation nominiert und gewann damit automatisch Gold.
Der hat eine goldene Medaille da drauf und eingraviert den Oscar. Und ansonsten ist ein schwarzer Quader, würde ich mal sagen, so marmorartig. Wunderschön, und dann steht da drauf Johannes Preuß, Galamsey, Documentary International Category 2017.
Über den Moment, als sein Name fiel und er auf die Bühne ging, um seine Dankesrede zu halten, sagt Preuß.
Ja, es sind so diese Momente, wo man aus sich rausfährt und sich dabei zuguckt, während man etwas tut.
Auch ihn verschlug es für seinen Film nach Afrika. Im Zentrum der Reportage Galamsey für eine Handvoll Gold steht illegales Goldschürfen in Ghana. Hier hatte Preuß bereits als Entwicklungshelfer gearbeitet.
Job situation in Ghana is really, really tough.
It is very important and imperative of stopping this Galamsey.
Im Grunde genommen kehre ich zurück an einen Ort, den ich als Entwicklungshelfer, in einer kleinen Stadt in Ghana gearbeitet und kehre dann 5 Jahre später dorthin zurück, um herauszufinden, was der Goldboom, also der Goldgräberboom, der zu dieser Zeit ausgebrochen ist, den Menschen dort gebracht hat.
Academy-Präsident John Bailey ermunterte die nächste Generation Filmemacher, das Zepter zu übernehmen. Nun sind erste Kontakte nach Hollywood geknüpft. Nach der Verleihung wollten die beiden Gewinner aus Deutschland mit ihren Filmteams ausgiebig feiern.
Die USA und Israel haben ihren Austritt aus der UNESCO, der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, erklärt. Die US-Regierung gab als Grund an, dass die Organisation in zunehmendem Maße anti-israelische Positionen vertrete. Die Bundesregierung kritisierte dies als sehr bedauerlich und auch von den Vereinten Nationen und vom UNESCO-Sitz in Paris kamen ähnliche Reaktionen. Kerstin Gallmeier fasst zusammen.
Erst die USA, dann Israel. Für die UNESCO-Generaldirektorin Irina Bukova war die Ankündigung der beiden Länder, die UN-Organisation zu verlassen, ein schwerer Schlag. Nachdem ich die offizielle Mitteilung des US-Außenministers bekommen habe, möchte ich mein tiefstes Bedauern über die Entscheidung der USA ausdrücken, sich aus der UNESCO zurückzuziehen. Es ist ein Verlust für die UNESCO, für die Familie der Vereinten Nationen und ein Verlust für den Multilateralismus.
This is a loss for multilateralism,
reagierte UNESCO-Generaldirektorin Bukova in einem auf der Webseite der Organisation veröffentlichten Video. Nicht nur in Paris, wo die UN-Institution für Bildung, Wissenschaft und Kultur ihren Hauptsitz hat, sondern auch im New Yorker UN-Hauptquartier herrschte Betroffenheit wegen der Entscheidung der USA und Israels. UN-Generalsekretär Guterres bedauere den Rückzug der beiden Länder zutiefst, sagte sein Sprecher. Dieser betonte aber zugleich, man werde trotz der Differenzen weiter mit den USA zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Der französische UN-Botschafter François de Lattre mahnte, wie wichtig es für die UNESCO sei, die USA in ihren Reihen zu haben.
Die UNESCO hat die Aufgabe, unsere Ideale und Werte voranzubringen mit Hilfe von Kultur, Bildung und Wissenschaft. Das ist Teil der französischen DNA und auch der amerikanischen. Deshalb ist es so wichtig, die USA dabei zu haben. Ein Amerika, das sich allen Angelegenheiten gegenüber verpflichtet fühlt.
Doch schon länger waren die USA zur UN-Behörde auf Distanz gegangen, nachdem die UNESCO im Jahr 2011 Palästina als vollwertiges Mitglied aufgenommen und damit als erste UN-Einrichtung als eigenständigen Staat anerkannt hatte, legten die USA, eigentlich der größte Geldgeber, ihre Beitragszahlungen auf Eis. So fehlte bereits in den vergangenen Jahren mehr als ein Fünftel des Budgets. Der nun verkündete Austritt trifft die UNESCO mitten im Ringen um die Nachfolge für die Spitze. Die jetzige Generaldirektorin, die Bulgarin Irina Bokova, scheidet im November nach 2 Amtszeiten aus. Für den entscheidenden Wahlgang am Abend sind noch 2 Kandidaten im Rennen. Die frühere französische Kulturministerin Azoulay und der umstrittene katarische Kandidat Al-Khawari. Das Ergebnis könnte mitbestimmend sein für die künftige Ausrichtung der UN-Organisation, von der sich auch Deutschland erhofft, dass sie in Zukunft weniger politisiert sei als bisher. Auch die USA hatten angekündigt, ihren Rückzug im Fall von Reformen möglicherweise neu zu bewerten. Ein Hoffnungsschimmer also für die scheidende Generaldirektorin Bukova? Sie zumindest gab gestern die Losung aus:
UNESCO's task is not over.
Die Aufgabe der UNESCO ist nicht vorbei und wir werden weitermachen, um ein 21. Jahrhundert zu bilden, das gerechter ist, friedlich, gleichberechtigt. Und dafür braucht die UNESCO die Führung durch alle Staaten.
UNESCO needs the leadership of all states.
US-Präsident Donald Trump bereitet offenbar eine neue politische Strategie gegenüber dem Iran vor. Das Atomprogramm soll wohl nicht aufgekündigt werden, aber er weigert sich zu bestätigen, dass Teheran die Auflagen des Abkommens weiter erfüllt. Eine entsprechende Rede im Weißen Haus hat vor 5 Minuten begonnen. Thorsten Teichmann, was weiß man bisher?
Man weiß bisher, dass es dem Präsidenten um 2 Dinge geht. Er hatte seinen Beratern gesagt, entweder wird dieses Abkommen ganz gekündigt, wir laufen weg und versuchen ein neues zu schließen, das ist ziemlich unmöglich, oder wir versuchen das Ganze zu ergänzen. Und das ist offenbar jetzt das, was Außenminister Tillerson, der Stabschef McMaster und für Trump versucht haben zu erreichen. Also heute wird gesagt, er wird nicht noch einmal bestätigen, dass Iran sich an das Atomabkommen hält, auch wenn alle anderen sagen, Iran tut das. Es gibt die Möglichkeit für den Kongress zu entscheiden, ob man Sanktionen wieder einsetzt, gar nichts tut oder ob man die Möglichkeit hat, Ergänzungen von amerikanischer Seite beizufügen und sogenannte Trigger Points einzufügen, also Punkte, an denen automatisch Sanktionen wieder greifen. Und das ist offenbar der Weg, den Präsident Trump vorhat.
Er will ja insbesondere Sanktionen gegen die sogenannten Revolutionsgarden, die aber im Abkommen gar keine Erwähnung finden. Wie ist das einzuordnen?
Das Abkommen wurde geschlossen in einer Situation, in der es spitz auf Knopf stand. Es gab ja wirklich in der Situation, wenn Sie sich erinnern, 2013 die Gefahr, dass es einen amerikanisch-israelischen Angriff gibt aus Atomanlagen in Iran. Darüber wurde also viel spekuliert. Das war eine sehr gefährliche Situation. Gleichzeitig wollte die Obama-Regierung um jeden Preis verhindern, dass Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt oder das Nuklearprogramm dafür verwendet. Und in dieser Situation haben sich die Europäer und Amerikaner allein auf das Atomprogramm konzentriert. Trump sagt jetzt, das reicht nicht aus, wir müssen uns auf andere Themen konzentrieren, auch zum Beispiel auf das Raketenprogramm und auf die Revolutionsgarden und deren Einfluss in der Region, zum Beispiel in Syrien. Und deswegen wird jetzt das Ganze weitergefasst. Ob das akzeptabel ist für die Iraner, dass die Amerikaner das so machen, das muss man die Reaktion abwarten.
Wenn der US-Kongress sich innerhalb von 60 Tagen der Linie des Präsidenten anschließen sollte und es würde zu einer Kündigung des Abkommens durch Washington kommen, würde das dann insgesamt hinfällig sein? Könnte der Iran dann einen neuen Atomkurs beginnen?
Es hängt von den Iranern ab. Wenn die Kongressabgeordneten mehrheitlich entscheiden, es werden Sanktionen erlassen, dann ist es tatsächlich so, dass Amerika dieses Abkommen aufkündigt. Das ist nicht das, was der Präsident oder Außenminister Tillerson möchten. Das haben Tillerson gestern nochmal im Hintergrundbriefing erklärt. Es geht ihnen wirklich darum, das Ganze zu ergänzen um einige Punkte. Wenn es denn schiefgehen sollte und die Abgeordneten entscheiden, Sanktionen einzusetzen, dann ist die Frage, wie sich die Iran verhält. Dann gäbe es eine Abstimmung bei den unterzeichnenden Nationen dieses Abkommens und die könnten dann entscheiden, wie man weiter verfährt. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Iraner sich weiter dran halten, Deals und Abkommen mit den Europäern schließen und die Amerikaner einfach außen vor sind.
Vielen Dank an unseren Korrespondenten Thorsten Teichmann in Washington. Und das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.